Servus zusammen und herzlich willkommen beim Staatsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute hier bei mir im Podcast Sarah Brendel, Künstlerin, Musikerin und vor allem Herzensmensch. Natürlich reden wir über Musik und ihre besondere Kunst, die es bis zum Plattenvertrag in Amerika, Leben in Nashville und einem Einstieg in die amerikanischen Billboard-Charts geschafft hat. Und trotzdem hat Sarah all das hinter sich gelassen, weil sie gemerkt hat, sie kann nicht mehr echt sein. Und genau das ist ein zentrales Thema von ihr. Und vor allem in dem Echtsein dann auch leuchten für andere Menschen und für andere Menschen da zu sein. Das lebt sie, ob als Schlossbewohnerin in der Künstlerkommunität Schloss Röhrsdorf bei Dresden oder mit ihrer mildtätigen Arbeit für Geflüchtete im Refugium e.V. Gerade hat sie das Buch »Das Kleinste ist nicht zu klein« veröffentlicht und ist damit auf Lesetour. Heute aber ist sie hier bei mir im Staatsgespräch. Ich begrüße herzlich und freue mich, Sie da zu haben, Sarah Brendel. Servus, Sarah.
Hallo, Peter Pan.
Long time no see.
So cool, dass du dich hier gemeldet hast.
Ja, ich habe eigentlich immer wieder schon an dich gedacht und jetzt mit dem Podcast habe ich den perfekten Grund sogar noch, um das Ding wieder aufzufrischen.
Das ist aber schön, dass du immer wieder an mich gedacht hast.
Ja, und natürlich wohl ich noch dazu.
Ich habe auch daran erinnert, dass wir mal zusammen auf so einem Festival in Spanien waren, als du noch Hip-Hop gemacht hast.
Das ist wahr. Und da kommt einem dann ab und zu auch mal ein Foto über den Weg oder so. Und dann denke ich da dran. Und es gibt ein Foto, Sarah, von uns, wo wir richtig dressed up sind. Ich im Anzug und so weiter. Kannst du dich noch erinnern? Das war so eine Weihnachtskarte damals von der Agentur aus. Und wir waren alle total schick angezogen auf so einem gemeinsamen Pressefoto.
Ach, witzig. Ich kann mich nicht erinnern, aber du sagst, stimmt hervorragend aus, Peter.
Und du erst. Natürlich kannst du dich nicht erinnern, weil für mich ist das 20 Jahre her. Für dich jung geblieben natürlich nur 5, ist klar.
Klar,
ne? So lang kann das gar nicht sein, dass wir uns schon kennen.
Was, ey.
Sarah, das Schöne ist, wir kennen uns nicht nur so lang, sondern du bist auch schon so lang in der Kunst aktiv. Und bei dir möchte ich tatsächlich nicht einfach nur von Musik sprechen, sondern wenn jemand Künstlerin ist, dann bist wirklich du das, weil das ist so ein Gesamtkonzept bei dir, das du immer fährst. Und das.
Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob ich das fahre. Ich bin einfach, wie ich bin.
Noch viel besser. Oh, was für eine schöne Korrektur. Großartig. Und genau das ist es, was ich an dir schätze, dass du bist, die du bist. Und dein aktuelles Album, das hast du ja sogar auf Vinyl veröffentlicht. Das ist für mich als DJ und Plattenliebhaber natürlich die Krönung.
Wow. Weißt du, dass es eine Doppelvinyl ist? Also ich hatte sogar die Möglichkeit, weil ich habe mir das immer gewünscht, ne? Seitdem ich Musik gemacht habe, habe ich mir gewünscht, irgendwann mal das auf Schallplatte aufzunehmen, weil ich selber auch so gerne Vinyl höre, weil ich finde den Klang einfach.
Das ist so, das ist so.
Wunderschön, war kraftvoll. Und dann hatte ich für das Album ja ein Crowdfunding zum ersten Mal gemacht und da mich so viele liebe Leute unterstützt, dass ich tatsächlich eine Vinyl machen konnte und weil das so viele Lieder waren, musste ich dann sogar oder durfte ich eine Doppelvinyl machen.
Hammer, Hammer.
Bin ich abgefahren. Also ich stehe auch immer davor und denke, das ist echt so ein Teenie-Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Aufgrund von so vielen Menschen, die mich da unterstützt haben.
Das ist so cool. Gerade Doppelvinyl, den Gatefolder, du faltest ihn auf und dann hast du eben auch diese großen Grafiken da drin. Und das macht richtig was. Mir geht's ähnlich. Als wir das erste Mal eine Platte auf Vinyl veröffentlicht haben, hatte ich dann erstmalig das Gefühl, jetzt haben wir es wirklich veröffentlicht.
Ja.
CD-Stream kann jeder, aber Vinyl, jetzt haben wir es wirklich veröffentlicht.
Ich bin ja sowieso, ich liebe auch immer noch so, ich mag dieses ganze Streaming-Zeug nur bedingt. Ich höre Vinyl oder CDs und weil ich am liebsten auch wirklich Alben am Stück höre und mich dann wirklich mit dem Künstler oder der Künstlerin gerne
auseinandersetze. Ja.
Und auch diese Haptik und wenn du dann dieses das Cover durchblättern kannst wie bei einem Buch, das ist irgendwie anderes und ich hoffe echt, dass sich das weiterhin so hält und nicht, aber ich glaube nicht, dass es ganz verschwinden wird. Ich glaube, dass die Menschen auch schon Sehnsucht haben nach sich mit etwas wirklich auseinanderzusetzen.
Ja, und es kommt immer mehr. Also in meiner letzten Podcast-Folge hatte ich den Maxi von den O-Bros da und die haben ja sogar Nummer 1 der Hip-Hop-Charts und Nummer 2 der normalen deutschen Albumcharts erreicht und haben jetzt auch ihre Platte nachträglich noch auf Vinyl veröffentlicht.
Das siehst du ja.
Also das ist schon, und achte mal drauf, in Filmen, im Hintergrund sieht man nie ein CD-Regal in irgendeinem Spielfilm, sondern im Wohnzimmer stehen immer Schallplatten. Seit ein paar Jahren ist
Ja,
das richtig
ja.
krass.
Und ich glaube auch sogar, dass das Tape, so Mixtapes in England, war das doch wieder so ein Hype, dass sogar Musikerinnen und Musiker teilweise, weil es einfach kultig ist, wieder auf Kassette aufnehmen und verkaufen ihre Sachen.
Du, Kassette darfst du bei mir als Stichwort gerade gar nicht erwähnen, denn ich habe mir vor 2 Wochen auf eBay ein altes Kassettendeck geschossen
Oh, wie cool.
und bestell mir gerade auf eBay gebrauchte Hörspielkassetten. Und
Wahnsinn.
also ich bin da voll drin, da hast du genau den richtigen erwischt.
Ich habe auch meine Kinder, dass die hören noch CD und Kassette ist jetzt leider ein bisschen out, aber die hören natürlich auch übers Handy Hörspiele oder über Toniebox oder was es da alles gibt,
Ja.
aber Kassette ist bei uns auch noch hoch im Rennen.
Ach, ist das schön. Sarah, wir werden aber heute nicht nur über Musik sprechen, wobei bei dir ja da, das ist ja brutal. Du bist seit über 20 Jahren im Geschäft, hast Platten veröffentlicht. Du hast in Amerika gelebt, du warst in Nashville und du hattest als deutsche Künstlerin einen Plattenvertrag in Nashville und hast es sogar in die Billboard-Charts geschafft. Das ist ja richtig krass. Und jetzt lebst du wieder in Deutschland und zwar als Schlossbewohnerin.
Das stimmt, ja.
Und nicht, weil du es zum großen Geld gebracht hast oder weil das für dich ein Wert ist, sondern aus ganz anderen Gründen. Was kann man sich unter diesem Schlossbewohner vorstellen? Was ist das da im Schloss Röhrsdorf bei Dresden? Was seid ihr für eine Gruppe?
Also, du hast schon ein bisschen erzählt, ich hatte so eine richtige Musikkarriere. Also ich war in Nashville, habe da gelebt, habe einen Plattenvertrag gehabt. Das war aber alles gar nicht so lange. Und dann bin ich irgendwann zurück nach Deutschland gekommen und habe zusammen mit Stevie, meinem Mann, haben wir richtig viele Konzerte gegeben. Sind so 3 Jahre ungefähr durch ganz Europa getourt. Und da habe ich auch wieder zurück so zu meinen Wurzeln gefunden. Ich habe wieder entdeckt, wie schön es ist, alleine nur auf der Gitarre mich zu begleiten und dass die Lieder so im Vordergrund stehen und nicht, dass ich gar nicht viel mehr brauche. Und dann hat irgendwann Stevie mich angefangen zu begleiten, weil wir ja ein Paar sind und wir gesagt haben, wir wollen irgendwie unser Leben zusammen verbringen und nicht immer getrennt. Und das war mit die schönste Zeit, die wir hatten, haben wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Und dann war aber so, nach 3 Jahren haben wir gemerkt, dass wir erschöpft sind und dass wir uns so nach Ort sehen, wo wir weiterhin kreativ sein können und auch mit kreativen Menschen zusammen sein können. Aber wo wir eben auch ausruhen können und wo auch Menschen, die so kreativ veranlagt sind, auch so einen Ort des Auftankens, der Ruhe finden können. Und dann haben wir über ganz viele verschiedene Kontakte, haben wir jemanden in Dresden kennengelernt. Wir kommen ja beide eigentlich aus Norddeutschland, haben wir in Sachsen jemanden kennengelernt, der so eine Kneipe hatte. Und da haben wir ein Konzert gespielt in der Neustadt, haben dann abends noch lange beim Bier zusammengesessen und philosophiert und hatten dann so diese witzige Idee von einer Künstlercommunität. Und unser Freund, der war dann total heiß und meinte, ey, ich kenne sogar ein Objekt, das ist unweit der Sächsischen Schweiz, liegt wunderschön in der Natur, das ist so ein altes Schloss. Und das ist relativ gut erhalten, also da war mal ein 3-4-Sterne-Hotel drin und das steht jetzt eben seit 7, 8 Jahren leer, aber da könnte man was draus machen. Und dann sind wir irgendwann da zusammen hingefahren, unser Freund, seine Frau, Stevie und ich, haben uns das angeguckt. Und es war ein riesiges Haus, ganz mausegrau, so DDR-mäßig, ne?
Ja.
Ich war leicht überfordert, weil ich hatte immer von so einem Vier-Seiten-Hof geträumt, irgendwo auf dem Land in Norddeutschland. Und ich hatte nicht an ein so ein großes, graues Gebäude in Sachsen gedacht.
Ja,
Das muss ich echt.
in meinem Kopf zeichnet sich ein Bild gerade.
Und da war überall so Schotterwege, das war alles irgendwie, war das auch so, das hatte so was Unheimliches und irgendwas Schweres. Und Stevie war aber voll begeistert und meinte, Sarah, du musst träumen, dass man kann hier was Schönes draus machen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir haben kein Geld, wir sind Musiker, wir haben jetzt irgendwie gerade mal, kommen wir über die Runden, wie sollen wir so ein Objekt kaufen? Und Mieten konnte man das, glaube ich, nicht. Man konnte das nur kaufen. Und dann war aber unser Freund in Kanada, also der diese Idee hatte und hat da jemanden kennengelernt, der sehr, sehr viel Geld hatte. Also so viel Geld,
Um ein Schloss zu kaufen.
um ein Schloss zu kaufen.
Unglaublich.
Und dieser Typ in Kanada ist auch Musiker und auch Filmemacher und so. Der hat voll das Herz einfach für Kunst und Kultur. Und er ist dann rübergekommen nach Deutschland mit seinem Sohn, hat sich das hier angeguckt mit uns, war auch hellauf begeistert und hat uns dann angeboten, dass wir hier einziehen dürfen, dass er das kauft und wir das sozusagen bewirtschaften dürfen.
Krass.
Und dann damit drei Familien das Ganze gestartet. Dann sind auch zwischendurch immer mal Leute gegangen und gekommen, aber wir sind sozusagen so diese Gründerfamilien sind geblieben. Und jetzt so nach 13,5 Jahren sind wir über 40 Menschen hier.
Krass, krass.
Wir haben ein Tonstudio, wo Menschen, Bands kommen, Musiker und aber nicht nur. Wir sind einfach eine Lebensgemeinschaft aus künstlerisch begabten Leuten und auch Menschen, die einfach ein bisschen out of the box denken. Wir sind eine christliche Gemeinschaft, also wir teilen echt unsere Werte, Barmherzigkeit, Nächstenliebe, die Liebe zu Gott und Jesus. Nicht alle in der Gemeinschaft, aber der Großteil. Genau. Und haben jetzt hier auch eine Familie aus der Ukraine bei uns wohnen und sind einfach immer ständig am Lernen und Wachsen miteinander.
Hammer. Lernen und wachsen, ich glaube, das ist hier auch ein hoher Wert. Was ich so bemerkenswert finde, ist, wenn man sich deine zuvor stattgefundene Karriere in den Staaten anschaut. Und ich meine, jetzt so ein Angebot zu kriegen, in Amerika einen Plattenvertrag zu haben, da würden sich ja viele Musiker die Finger danach lecken. Trotzdem gab es bei dir irgendwann den Zeitpunkt X, wo du alles nochmal auf die Waage gelegt hast und irgendwie war das für dich nicht mehr im Verhältnis? Was war da der Hintergrund, Sarah?
Ja, das fing schon vorher an, bevor ich nach Amerika gezogen bin und diesen Plattenvertrag bekommen habe, dass ich das Empfinden hatte, dass ich manchmal so einen komischen Spagat mache, der mir nicht steht oder der mir viel zu anstrengend ist. So ich hatte das Gefühl, dass ich so, als wenn ich meinen Gleichgewichtssinn wiederfinden müsste und nicht im Gleichgewicht mit mir war, weil ich bin ja, wie soll ich bin in Norddeutschland, ich bin da zur Schule gegangen und so und habe dann in meinem Zimmer angefangen, mir das Gitarrespielen beizubringen. Das war aber so was ganz Privates, weil ich mich mit Musik irgendwie, das war so ein Ventil, was ich entdeckte in meiner Jugendzeit. Das hatte auch was mit meinem Glauben zu tun, den ich in der Zeit entdeckt habe. Das war eine ganz wichtige Zeit. Und dann hatte ich natürlich gleich so meinen eigenen Sound, also meinen eigenen Rhythmus, meine eigene Art, Lieder zu schreiben und habe da auch nie drüber nachgedacht, was ich für eine Stilistik habe, ob das Jazz ist oder ob das Rock oder Pop ist. Ich wusste gar nicht, was Rock oder Pop so richtig ist. Also Rock wusste ich natürlich schon, ist mit elektrischen Gitarren. Ich habe dann Nirvana gehört und The Cure mochte ich ganz gerne, U2. Es gab schon so Bands, die mich inspiriert haben. Ich war wirklich noch so ganz naiv. Und dann habe ich die ersten Lieder aufgenommen, durfte ich in so einem Tonstudio in Ostfriesland aufnehmen. Und wobei es mir aber immer ging, es ging mir immer da, bis heute geht es mir in Musik darum, wie soll ich das sagen, eine Botschaft an die Menschen zu verschenken, die Botschaft von Hoffnung und Liebe. Ich wollte nie Musik machen, um zu viel Aufmerksamkeit zu bekommen oder um berühmt zu werden. Ich wollte eher, dass die Hoffnung und diese Liebe berühmt wird durch meine Musik.
Ah, okay, ich verstehe.
Und dann, ja, dann kam eins zum anderen. Dann habe ich dieses Private, wurde dann immer ein bisschen öffentlich, habe ich in der Schule gesungen, bin dann zu ein paar kleinen Konzerten und Festivals eingeladen worden. Und dann kam das erste Management, das zweite Management, eine Plattenfirma. Und die hatten natürlich auch Vorstellungen und Anforderungen an mich. Und am Anfang kam ich damit noch gut klar, wobei ich schon wusste, mich erinnere, dass ich das erste Mal, als ich dann ein Management hatte und im Studio war, dass der Manager dann sagte, Sarah, diesmal musst du aber nicht selber Gitarre spielen, das machen jetzt andere für dich, weil die Die können das besser und
Ah.
das wird dir gut tun, wird deinem Sound gut tun. Da habe ich mich dann drauf eingelassen und tatsächlich klang es natürlich viel professioneller,
Aber.
aber es fehlte so mein eigener Impuls, ne?
Ich verstehe.
Und so hat sich das nach und nach entwickelt, dass ich hatte immer tolle Musiker um mich rum, wirklich Profis. Und ich aber, ich habe immer gedacht, du bist eigentlich gar kein Profi, habe ich dann immer gesagt. Ich bin jemand, der Musik aus dem Herzen macht. Und ich kann auch nur gut singen. Also gut ist ja auch immer so eine Sache. Ich finde, es gibt dieses Gut und Schlecht gar nicht in der Musik so wirklich. Also ein schiefer Ton kann auch ein interessanter Ton sein. Aber ich weiß noch, ich habe mich oft dann so, ich dachte so, du kannst mit diesen Musikern, die hier so professionell sind, die alle, die wissen, wo, welche Harmonien sie wann und wie einsetzen, wie was arrangiert wird, da kannst du gar nicht mithalten. Weil du machst das so aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen. War immer eine Diskrepanz.
Ja, verstehe ich.
Dann wurde ich besser. Ich wusste dann, wie man Lieder schreibt und so. Aber dann, ich wollte nicht, dass ich mit meinem Kopf zu sehr mit meinem Kopf anfange, Musik zu machen, sondern dass mir bewahren, dass ich das vom Herzen mache und auch den Grund bewahren, die Motivation, Musik zu machen, um wirklich Liebe und Hoffnung zu bringen. Und dann ist das ganz egal, ob du Folk, Pop, Hip-Hop oder was auch immer machst. Es geht ja um viel mehr. Es geht ja auch um eine Atmosphäre, die du weitergibst.
Ja, weil deine Seele singt, weil dein Sein die Musik macht und es eben nicht mehr an ein Korsett geknüpft ist.
Ja, das stimmt. Das ist total schön ausgedrückt, dass die Seele singt. Ja.
Du, ich habe das letztes Jahr, das hat mich Mut gekostet. Ich hatte ein paar Jahre hinter mir, wo ich viele Kämpfe hatte und viele Talsohlen. Und habe mit einem ganz, ganz tollen Songwriting-Partner ein Lied geschrieben über Gottes Frieden. Und dann ging es darum, nehme ich das Ding auf, aber ich bin Hip-Hopper, ein Hip-Hop-DJ, weißt du, und jetzt ein Lied aufnehmen, das so deep ist. Und dann habe ich das mit einer Gitarre ganz einfach aufgenommen,
Ja.
als One-Take. Und später hat man noch eine Cello-Spur drauf gemacht und Ad-Libs, aber die eigentliche Aufnahme ist ein One-Take. Und ich mit der Gitarre hauptsächlich. Und ich sag dir, das hat mich Mut gekostet, das Ding zu veröffentlichen auf Spotify, weil klar, meine Gesangskünste, die sind begrenzt, aber ich habe gemerkt, ich kann das nicht aus der Hand geben, sondern es muss echt sein, weil meine Seele diesen Text gesungen hat. Und da musste ich gerade so dran denken. Ich glaube, das ist das, was ich so an deiner Kunst und Musik schätze, ist, dass es dir immer mehr um das Echte geht, als darum, dass eine Form gewahrt wird. Und damit ist natürlich in der Musikszene, da geht ja alles um Form eigentlich, wenn man so
Ja,
will.
genau. Das ist sehr schön, was du sagst. Und ich finde das so ganz toll, dass du dieses Lied über den Frieden veröffentlicht hast, in der Version, die du für richtig gehalten hast.
Aber hey, es hat mich was gekostet, Sarah.
Das verstehe
Und an dem Tag, ich war nervös, als hätte ich noch nie was mit Musik gemacht. Und bis heute ist es für mich was ganz Intimes. Und ich glaube, das kennst du auch, wenn Musik intim ist.
Ja, und du Musik nicht abspielst, dann ist es jedes Mal ein neues Wagnis.
Richtig.
Du vertraust nicht nur auf deine technischen Fähigkeiten,
Genau,
sondern
genau.
darüber hinaus, ne?
Genau, und das hast du vorher auch erwähnt. Es war was ganz Privates. Du in deinem Zimmer, dein Gitarrenspiel. Es gab keine Spielregeln. Du hast das dir beigebracht. Und jetzt kommst du in eine Welt, die ist voller Spielregeln.
Ja.
Und die starten wahrscheinlich noch viel mehr mit dieser starken Musikszene. Wobei man muss dem Hörer sagen an der Stelle, du bist natürlich auch professionell ausgebildete Sängerin noch dazu, weil du in Dinkelsbühl ja auch Gesang gelernt hast, studiert hast. Also
Ja.
es ist jetzt nicht so, dass du nur Autodidakt bist. Also.
Ja, nein, ich finde es schon wichtig, auch das Handwerk zu können. Nur das ist nicht das, worauf ich mich verlasse.
Ja.
Das ist mein Handwerk, aber natürlich ist das sehr wichtig. Und um auch lange durchzuhalten und um auch Lieder zu schreiben, die auch Herzen und Seelen öffnen. Da gehört auch natürlich ein gutes Songwriting dazu. Da
Ja,
arbeite ich dran,
ja.
dass ich möchte gute Songs schreiben.
Also war das für dich in Amerika dann fast irgendwann, dass du Sorge hattest, du würdest dich korrumpieren? Kann man das so sagen?
Ja, also ja, das könnte man so sagen. Ich hatte vielleicht keine Angst, ich habe mich einfach irgendwann so permanent unwohl gefühlt. Und diesen Unwohlsein habe ich irgendwann, ich habe so versucht darauf zu hören, was eigentlich in mir los ist und das nicht immer wieder so zu vernachlässigen, weil ich war sehr viel unterwegs, von einem Bundesstaat in den nächsten, zu vielen Presseterminen. Du hast ja auch gesagt, das Lied war dann in die Billboard-Charts eingestiegen, das Lied Fire. Und dadurch war ich natürlich permanent irgendwie auch im Land unterwegs und hatte gar nicht so viel Zeit, mich mit mir selbst zu viel auseinanderzusetzen. Aber dann war es doch so, dass diese Unruhe und dieses Unwohlsein stärker wurde und ich das Gefühl hatte, ich gehöre hier irgendwie nicht so richtig hin. Also vielleicht gehört die Musik schon, die passt nach Amerika und so, aber es ist nicht die Zeit für mich, hier länger zu bleiben. Und das hatte ganz viele verschiedene Faktoren und auch Facetten. Die Plattenfirma hatte mir Versprechungen gemacht, an die sie sich nicht gehalten hat. Und hat schon gleich, ich weiß noch, der erste Mix, den wir, also mein Manager und ich, wir hatten also das Album, mein erstes Album, das hieß Under the Fire, das wurde in Deutschland produziert. Und das hatten wir dann mit nach Amerika gebracht, weil diese Plattenfirmen fanden das interessant, das Album, und wollten das veröffentlichen. Und dann hatte ich mir natürlich gewünscht, dass sie das genauso veröffentlichen, wie wir das hier in Deutschland produziert und gemischt und gemastert haben. Und dann haben sie auch in Zuspruch gegeben und haben aber dann das komplette Album nochmal komplett neu gemixt, ohne das abzuspielen.
Ich hab's kommen sehen.
Jetzt finde ich den Sound total gut. Der ist richtig fett, aber damals hat mich das total übermannt, weil ich eh so immer, also dieses Gefühl hatte, ich muss immer so diese Balance finden, dass ich bei mir selbst bleibe, aber dass ich mich auch öffne für andere Meinungen. Und da hatte ich mich schon geöffnet. Das Album war jetzt schon so, dass ich auch Kompromisse schon eingegangen war. Aber als dann diese Plattenfirma in Amerika den Sound komplett verändert hat, war das erstmal echt wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich dachte, kann doch jetzt nicht sein. Und dann kam eins zum anderen. Das ist eine lange Geschichte, aber die toll geendet ist, weil ich diese Erfahrung nicht missen möchte in Amerika. Es war eine wahnsinnige Zeit. Ich habe viele Künstlerinnen und Künstler kennengelernt, habe ganz viele Erfahrungen gesammelt, fand auch das Publikum ganz wunderbar. Die waren so positiv und wohlwollend, bin ich dort empfangen worden in Amerika. Aber ich hatte einen anderen Weg zu gehen. Der war ein bisschen kleiner, ein bisschen steiniger, nicht ganz so groß, wie das die Plattenfirma mit mir vorhatte.
Aber echt.
Genau, aber ich bin bei mir geblieben.
Genau das, finde ich, ist es, was deine Musik unheimlich auszeichnet. Sie ist sehr bei dir und weil bei dir, dadurch bei anderen. Das finde ich total spannend. Also es gibt Menschen, die fokussieren sich nur auf sich selbst und dort bleibt es dann auch. Und du fokussierst dich nicht auf dich, sondern du bist bei dir. Und dadurch erreichst du andere. Und da zitiere ich dich gerade von vor ein paar Minuten, als du gesagt hast, es war gar keine Zeit mehr, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzen kannst. Aber du hast dich dann doch letztendlich wieder oder gefunden. Und da geht es ja um Identität.
Ja,
Wer ist denn Sarah?
das fragst du mich jetzt, wer ich bin. Ich würde da mit Rilke sagen, ich wandle und wandle mich. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich kann dir nicht sagen, wer ich bin. Ich suche mich jeden Tag neu und ich suche vor allem, wie soll ich das sagen? Wie du das gesagt hast, ich fange gar nicht zu sehr an, mich zu sehr mit mir selber auseinanderzusetzen, sondern ich suche auch in der Begegnung mit Gott, also da, wo die Quelle quasi ist, die Kraft, da versuche ich meine Kraft und meine Identität zu suchen. Weil bei mir ist nicht viel zu holen, sage ich dir. Also nur bei mir.
Und das ist das Spannende. Ganz viele Leute denken, so wenn du Musiker bist, du surfst von einer Welle zur nächsten, du hast ein Higher Goal nach dem nächsten. Und bei deiner Musik und bei deinen Songs hört man raus, du kennst ja auch die tiefen Täler des Lebens. Also es ist eben nicht Happy Clappy bei dir und deswegen auch keine Happy Clappy Musik, sondern da ist tiefer Schmerz immer wieder da, da ist Straucheln da, da ist ein sich finden und Fragezeichen sind da. Also wenn man nur mal deinen Song Early Years nehmen zum Beispiel, wo es um Verlassenheit geht, wo es um Nicht-Dasein geht, und ich vermute, dass es da um deine Early Years, also deine jungen Jahre geht, wo du ohne Eltern aufwachsen musstest.
Ja, das stimmt.
Das ist ja hammerhart und eigentlich eine prägende Zeit.
Total, ja.
Warum waren deine Eltern nicht da? Was war da?
Also ich habe meine Kindheit so zum Teil am Anfang bei einer Pflegefamilie verbracht. Und auch kurzweilig war ich in einem Kinderheim, weil meine Eltern waren opiatabhängig. Also es war ja so die 70er Jahre, Anfang der 70er oder Ende der 60er haben meine Eltern, glaube ich, angefangen, sich stark so in Künstlerkreisen in Hamburg und Hannover zu treffen mit Leuten aus der Kunst- und Musikszene. Und da gab es eben auch unter anderem neben Büchern und Gedichten und Malerei gab es immer wieder auch Drogen, die so gedealt wurden. Und meine Eltern sind dann relativ schnell abhängig geworden, weil sie sehr starke Drogen genommen haben. Sie haben Heroin probiert.
Oh.
Also sie haben sich gespritzt. Und das war natürlich zu der Zeit noch nicht, also viele wussten noch gar nicht, wie gefährlich das Ganze ist. Heute sind wir aufgeklärt. Das ist natürlich keine Entschuldigung. Aber es gibt ja auch viele Musiker und Musikerinnen in der Zeit, die an dieser Sucht gestorben sind, ne? Jimi Hendrix, Jim Morrison war, glaube ich, eher alkoholabhängig, aber Janis Joplin auch Alkohol, aber es gab auch viele, die Heroin genommen haben. Genau, und das waren auch die Vorbilder meiner Eltern. Also Jimi Hendrix hat mein Papa dann noch live gesehen, die Beatles. Und die waren echt extrem abhängig. Und dann sind sie aber in einer Drogenreha, also in einem Therapiezentrum, sind clean geworden beide. Dort haben sie sich auch kennengelernt und haben mich dann in einer sternklaren Nacht, hat mein Papa mir mal erzählt, in einer Nacht, wo sie wirklich alles neu machen wollten, da bin ich entstanden. Da hatten sie Hoffnung auf ein neues, schönes Leben. Und ich war sozusagen dieser Neuanfang. Und die ersten Monate haben sie das auch geschafft, sich nicht mehr mit den Drogen, auf die Drogen einzulassen, waren echt clean und haben auch alle alten Kontakte abgebrochen. Und dann meinte mein Papa, dass er eines Abends klopfte es wieder an die Tür in ihrer Wohnung und da war ein alter Dealerfreund. Und der kam dann, und der kam eben immer wieder und fing dann irgendwann an mit so ein paar harmlosen Drogen und hat sie dann überredet, meine Eltern doch auch ein bisschen mit zu dealen. Und ich glaube, meine Eltern waren nicht gut bei Kasse, weil beide waren Künstler. Mein Papa hat gemalt, meine Mutter Gedichte geschrieben. Und dann haben sie sich auf dieses schräge Abenteuer eingelassen. Und durch dieses Dealen sind sie selber wieder in die Sucht gekommen. Und zwar extrem. Weil ich glaube, wenn man einmal dann clean war und so dieses Empfinden hatte, ich habe es geschafft oder mehrere Male und es dann immer und immer wieder nicht schafft, dann ist irgendwann, sage ich mal, Hopfen und Malz verloren. Und man will einfach, man denkt, es macht eh alles keinen Sinn mehr. Und dann geht es richtig bergab. Und so war das dann. Und dann sind sie bei einer großen Drogenrazzia verhaftet worden, beide, ins Gefängnis gekommen. Und da war ich ein paar Monate alt. Und dann bin ich in ein Heim gekommen. Also erst zu meiner Großmutter und die hatte leider keine Kapazität, Kraft, sich um mich zu kümmern. Und dann bin ich in ein Heim gekommen.
Hast du noch Erinnerungen an die Zeit, Sarah? Das ist ja sehr prägend. Gibt es da irgendwelche Bilderfetzen in deinem Kopf oder Gefühle, Emotionen, an die du dich erinnern kannst?
Ja, also ich habe mich da jetzt gerade ehrlich gesagt auch mehr mit beschäftigt denn je, weil ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, das Kleinste ist nicht zu klein. Und da habe ich kurz auch über diese Kindheitsphase geschrieben. Nicht so lange habe ich mich dran aufgehalten. Und deshalb habe ich mich stärker denn je mit dieser Zeit auch auseinandergesetzt. Und ja, ich habe Erinnerungen. Ich war neulich, also zur Recherche für mein Buch, bin ich auch in meine Geburtsstadt Hannover gefahren, habe da ein paar Tage geschrieben, in Cafés und in Parks und Gärten habe ich gesessen und versucht, so diese Erinnerung, mich wieder zu erinnern an das, was passiert ist. Und ich bin dann zu diesem Haus gefahren oder dieses große, villenhafte Gebäude, das Haus, in dem ich quasi als Kind war, das ein Heim war, ein Kinderheim, in das Waisenhaus. Und da habe ich mich plötzlich ganz doll erinnert an Atmosphären. Es war dunkel, es war gefühlskalt, an Ablehnung, wenig Wertschätzung, Weißt du, ich war ja noch ein Säugling und eigentlich sagt man, man kann sich doch als Baby nicht mehr an Details erinnern, aber man kann sich, glaube ich, schon so an Farben oder an Stimmungen erinnern. Die Stimmung, die ich beschreiben würde, war sehr dunkel und sehr empathielos. Und das wurde mir später auch bestätigt, weil eine Verwandte mich zu der Zeit, als ich so klein war, also einerseits ist die Oma immer gekommen, um mich zu besuchen, aber auch eine Verwandte, die mir später dann erzählt hat, dass sie, als sie mich besucht hat, ganz kurz immer nur bleiben konnte, weil das so schrecklich war in diesem Heim, so dunkel und so, ja, dass die Schwestern, die dort gearbeitet haben, ganz wortkarg waren und empathielos und sich eigentlich gar kein Herz für die Kinder hatten, sondern so ganz harte Gesichter und eine ganz furchtbare Atmosphäre. Sie hat das bestätigt. Und das ist das, was ich schon spüre, dass so diese Sehnsucht nach mütterlicher Zuwendung, dieses Empfinden, da kann ich mich gut hineinversetzen.
Sarah, wie ist das? Und du darfst jetzt selber entscheiden, wie tief du da in deinen Antworten gehen möchtest oder auch, ob wir einen Themenwechsel machen sollen. Aber ist da was hängen geblieben? Also merkst du, dass vielleicht Sehnsucht nach Mutternähe oder Zuneigung oder auch eine Angst vor dem Verlassenwerden irgendwann sich verschleppt haben rein in dein Leben? Das sagt man ja, dass das manchmal ist durch solche frühkindlichen Prägungen.
Auf jeden Fall. Also das habe ich ganz doll dann meine Eltern haben mich ja wieder nach Hause dann geholt. Das ist ein Wunder, was ich erlebt habe. Die sind clean frei geworden von den Drogen und ich habe da eine sehr schöne Kindheit verbracht. Aber meine ganze Kindheit hindurch und auch über die vielen Jugendjahre, habe ich immer wieder mit Ablehnung zu kämpfen gehabt und auch das Gefühl, es ist für mich sehr schwer, in Worte zu fassen. Deshalb schreibe ich lieber auch Lieder oder ich verstecke mich vielleicht manchmal auch hinter meinen Liedern. Also es ist schon so gewesen und bis heute, dass ich sehr genau gucke, wen ich näher an mich heranlasse. Also Freundschaften zum Beispiel sind mir sehr wertvoll. Ich habe ganz viele Bekanntschaften und ich würde auch sagen, viele Freunde in Anführungszeichen, aber so tiefe Freundschaften und weiß, die, da kann ich absolut mich öffnen. Da gibt es nicht so viele von, weil ich da sehr genau gucke, wer auch treu ist in dieser Freundschaft oder wer nicht geht.
Ja.
Gehen, diese Angst, die hatte ich früher ganz doll. Auch, dass meine Eltern wieder gehen. Und ich erinnere mich auch, wenn wir Besuch hatten zu Hause, wir hatten ganz viel Besuch, dass ich immer Angst hatte, wenn ich einen Besuch besonders gerne mochte, dass der wieder gehen muss. Und wenn der gegangen ist, wenn der ein paar Wochen geblieben ist, und dann gegangen ist, dann habe ich oft sehr bitterlich geweint. Und dann war das so, als wenn mir der Boden unter den Füßen weggenommen wurde und ich ins Bodenlose gefallen bin und diesen Halt immer wieder gesucht habe.
Wie ist das heute für dich? Du bist jetzt selber Mutter, du bist verheiratet. Merkst du, dass das die Art, wie du Mutterschaft lebst, beeinflusst oder verändert hat?
Ja, das ist irgendwie so eine ganz, ich muss echt sagen, dass ich habe ja noch viele Schwestern auch, die sind nach mir gekommen. Wir haben diese Zeit ja gar nicht so miterlebt, bis auf eine Halbschwester, die's noch schwieriger hatte als ich und auch einen Halbbruder, der es noch schwieriger hatte. Aber die Schwestern, die dann gekommen sind, wir sind uns sehr nah, da merke ich oft so, dass dass da so eine total starke Verbindung und Liebe ist. Also eine geschwisterliche Liebe, es ist fast schon wie beste Freundin. Und das haben wir auch mit unseren Eltern mittlerweile. Da ist so viel Wiederherstellung geschehen, so viel, wie soll ich sagen, genau, und diese Schwestern, die schildern mir oft und sagen, dass ich sowas Heiles hätte, obwohl ich ja so viel Krasses erlebt habe. Und das weiß ich immer gar nicht, wie ich das. Woher das kommt, dass ich das Empfinden habe, dass ich doch sehr, sehr heil und stark innerlich bin. Und dass ich glaube, dass ich für meine Kinder auch echt eine gute Mama sein kann. Also die, auf die sie sich verlassen können und die auch da ist. Und ich mache viele Fehler, das meine ich nicht.
Das machen wir alle,
Aber
das.
bin ich innerlich nicht so zerrüttet oder so kaputt, obwohl ich diese Anfangsschwierigkeiten hatte. Das mag auch daran liegen, dass ich einen ganz tollen Mann habe, mit dem ich schon so lange zusammen bin. Und dass ich echt diese Familie habe, ne, die so stark ist. Ich kann echt, wenn ich jetzt so drüber rede, über diese Anfänge, das ist dann schwer, darüber zu reden, so, und ich merke auch, geht echt ins Eingemachte, aber ich merke auch, dass ich aus einem heilen Herzen erzählen kann und aus einem starken Herzen, was so tiefe Wurzeln hat. Und ohne diese Geschichte hätte ich diese Wurzeln wahrscheinlich gar nicht.
Ja, wow. Vielen Dank, dass du uns so daran teilhaben lässt. Geht's noch oder sollen wir lieber ein ganz anderes Thema schwenken?
Du kannst ruhig fragen, was du möchtest. Ich gucke einfach, was ich beantworte und was nicht. Aber lass mich einfach treiben.
Okay. Was mich noch interessieren würde, du hast erzählt, du hast in deinem Zimmer dann angefangen, Musik zu machen. Du hast dir selber das Gitarrespielen beigebracht.
Ja.
Da kann ich mir vorstellen, da verarbeitet man ja auch ganz viele Dinge, die ganz, ganz tief in einem drin sind. Gerade dann, wenn man sich nicht an äußere Formen halten muss, sondern einfach aus sich raus schreiben kann und sein kann. Und in diese Verbindung kam dann auch der Glaube noch mit rein. Wie ist das dazu gekommen? Was gab es da für Begegnungen, Berührungen? Und wie spielt das auch eine Rolle auf deinem Weg, heil zu werden?
Vielleicht echt sogar eine ganz große Rolle, dieses sich freischreiben, ein Ventil zu haben. Das bedeutet mir wahnsinnig viel und ich bin sehr dankbar dafür. Denn immer wenn ich singe und auch Lieder schreibe, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich ausdrücken. Ich kann das ausdrücken, was ich mit Worten gar nicht formulieren kann. Also tiefe Gefühle, tiefe innere Angelegenheiten kommen einfach so manchmal rausgebrochen. Dann sind die Lieder rockiger und lauter.
Ah,
Und
ja.
manchmal ist es wie so ein Strom von Ruhe und Frieden, der durch mich, den ich empfinde, der mir geschenkt wird, den ich dann. Und das Schöne ist, weißt du, dass diese Lieder, und das finde ich so toll an Musik, dass es bleibt nicht bei einem, sondern man gibt ja weiter. Man ist wie so ein Strom von Kraft und Liebe, die man weitergibt. Und das ist das Schöne, ich glaube, dass dadurch auch Heilung entstehen kann. Wo wir wieder bei diesem Punkt sind, wenn man gar nicht zu sehr nur bei sich bleibt, sondern die Kraft hole ich mir aus dem Glauben an Gott und dann bin ich so angesteckt davon oder ich empfinde so eine Erfüllung, dass ich das Gefühl habe, dass diese so dieser Staub und das, was erschwert, dass das manchmal von dieser göttlichen Gegenwart so nicht fortgerissen, aber fortgeschwemmt wird. Also wie so etwas Reinigendes, was im Herzen passiert,
Okay.
was dann wieder zu anderen Menschen fließen kann in gereinigter Form. Also wie
Krass.
Wasser eben, Lebenswasser. Das hört sich völlig abstrakt an, aber wenn ich singe, dann habe ich dieses Gefühl, dass als wenn so lebendiges Wasser herausströmt. Und das kann ich ja nicht, bin ja nicht die Quelle. Die Quelle muss ich woanders suchen. Und das habe ich als Kind schon, als ich da in dieser Pflegefamilie war. Ich habe immer gedacht, das kann doch nicht alles sein. Dann habe ich immer zu den Wolken geguckt und gedacht, vielleicht gibt es ja über den Wolken irgendwie noch Menschen oder Engel oder irgendwas muss da doch noch sein. Und diese Sehnsucht nach mehr im Leben, die hat mich in Gottes Arme getrieben. Als ich 16 Jahre alt war.
Wie ist das passiert? Was ist da passiert?
Ja, ich war auf einem katholischen Mädchengymnasium und habe das sehr anziehend gefunden, in der Kapelle dort zu sein. Da gab es so eine kleine Kapelle und da habe ich oft, wenn so Pause war und alle Mädchen da über den Pausenhof gerannt und so, habe ich mich in diese Kapelle manchmal heimlich zurückgezogen und habe da einfach diese Stille genossen und diese Andächtigkeit. Und manchmal saßen in dieser Kapelle auch Schwestern, Nonnen der lieben Frau und haben in den Bänken gekniet und die habe ich dann ganz genau beobachtet und dachte so, die haben so eine Ehrfurcht vor Gott und die legen ihm immer wieder ihr Leben dar. Und meine Eltern, die sind ja von den Drogen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes befreit worden, weil sie in der Jesus-People-Zeit, als so ganz viele freakige Leute angefangen haben, in der Bibel zu lesen und zu entdecken, dass dieser Nazarener, dieser Wanderprediger, dass der wirklich auch heute noch existent ist. Dadurch bin ich natürlich auch christlich geprägt von zu Hause gewesen. Und dadurch konnte ich diese Sehnsucht, die ich in mir hatte, schon mal, ich wusste, es ist eine Sehnsucht nach Gott. Also es ist nicht nur eine Sehnsucht
Nach irgendwas.
Nach schöner Natur oder,
Ja.
sondern es ist die Sehnsucht nach Gott. Das konnte ich orten. Ob das jetzt dieser Glaube meiner Eltern war oder der Glaube der Nonnen, das konnte ich noch nicht orten. Und ich bin dann einfach, das, was ich in dieser Kapelle immer erlebt hatte, diese Momente der Stille, die habe ich dann auch in meinem Zimmer gesucht. Und die habe ich oft gefunden, wenn ich in meinem Zimmer war und auch Gitarre dann angefangen habe zu spielen. Wenn ich gesungen habe und wenn ich Dinge aufgeschrieben habe. Und eines Tages, also ich habe immer wieder in der Bibel auch gelesen und die Bibel war aber auch so ein bisschen wie so ein, ja, wie so ein altes, verstaubtes Geschichtsbuch. Also es fiel mir auch, es war anstrengend für mich daran zu
Naja.
lesen. Es war jetzt nicht so, dass ich total dachte, das ist aber ein tolles Geschichtenbuch, sondern fand das irgendwie schwierig. Ich war ja auch noch nicht alt, so 15, 16, ne? Und dann hatte ich aber so, es gab so, ich hatte so zwei, drei Bibelcomics und die waren voll cool gezeichnet, so ein bisschen Manga-mäßig. Die habe ich mir immer wieder durchgelesen und das waren so biblische Geschichten. Das ging auch um die Jünger von Jesus, die dann auch verfolgt wurden wegen ihres Glaubens. Ich glaube, Paulus. Der ja dann später auch, der die Menschen verfolgt hat, die Christen verfolgt hat und dann später selbst zu Jesus gefunden hat. Und wo Jesus zu Paulus gesagt hat, zu Saulus, warum verfolgst du mich? Und er ist ja im wahrsten Sinne des Wortes dann vom Esel oder vom Pferd gefallen. Und diese Geschichte hat mich total fasziniert, dass ich dachte, das gibt Menschen, die geben für ihren Glauben ihr Leben und die glauben so stark an die Existenz Gottes, dass sie dafür alles in Kauf nehmen. Diese Christen, die unter Saulus dann verfolgt wurden, dass die sich versteckt haben, aber dass die auch nicht aufgehört haben, davon zu sprechen, dass Jesus real ist. Dann dachte ich immer, dann müssen sie ihn ja getroffen haben. Da muss er ja so stark sein, dieser Mensch oder dieser Sohn Gottes, wusste ich nicht. Ich hatte das noch nicht so für mich. Und dann eines Tages habe ich wieder in der Bibel gelesen. Und da habe ich die Geschichte gelesen, wie Jesus am Kreuz gestorben ist und wie er da hängt. Und das hat mich völlig fasziniert. Und das hat mich nicht nur fasziniert, das ging mir echt durch Mark und Bein. Und das hat mich so tief bewegt, dass ich nur noch geweint habe und dann auch angefangen habe, wirklich mit ihm persönlich zu reden. Und habe dann gedacht, er hört mich. Ich habe gefühlt, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist ein Gefühl, nach Hause zu kommen oder endlich angekommen zu sein und trotzdem nie angekommen zu sein, weil die Suche, man darf sich da nicht darauf ausruhen, auf diesem einen Moment. Aber ja, und dann fing das an, dann dachte ich, jetzt will ich noch mehr singen, jetzt will ich von dieser Hoffnung und dieser Liebe singen, die ich durch Jesus Christus erfahren habe.
Und das zieht sich ja durch deine Musik, aber auch dein ganzes Leben. Also du bist jemand, der sehr weiten Blick hat, über sich hinausschaut auf andere. Und gerade auch in puncto Mildtätigkeit ist das bei dir sehr extrem ausgebaut. Bei dir kann man sprichwörtlich sagen, du kannst nicht an einem Bettler vorbeigehen, ohne reagieren zu müssen, oder?
Doch, ich kann sehr an vielen, wenn ich gehe ich vorbei und bin ich schon vorbeigegangen. Aber es bewegt mich ganz oft sehr tief. Also es zerreißt mich oft, wenn ich kann eigentlich oft nicht einfach weiter einkaufen gehen. Neulich war ich im TK Maxx und da saß eine ganz arme Rumänin und hat gebettelt. Die hatte kaum was am Leib und ich dachte, du kaufst da jetzt die Tüten voller Weihnachtsgeschenke und die sitzt hier in der Kälte, im Schneeregen. Das hat mich zerrissen und ich bin trotzdem vorbeigegangen, weil ich mir dann immer sage, du kannst ja nicht jedem helfen. Aber darauf will ich mich nicht ausruhen, weil ich kann vielen helfen. Und ich will mich nicht auf diesen Satz ausruhen, man kann nicht jedem helfen und jeder ist seines Schicksals Schmied, sondern ich glaube, dass wir das Schicksal schon drehen und wenden können, wenn wir uns auf Menschen einlassen, denen es nicht gut geht.
Und das machst du ja auch gerade was Geflüchtete angeht, mit deiner Arbeit mit dem Refugium e.V. Und ich habe euch Hörern hier mal in die Shownotes ein paar Sachen reingepackt, gerade den Link zum Refugium e.V. von der Sarah, aber auch den Link zu ihrem Buch, das natürlich auch noch ganz kurz hier ein bisschen mehr beleuchtet werden soll. Ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Und der Buchtitel, wenn ich das richtig sehe, Sarah, korrigier mich, geht schon auf ein Bonhoeffer-Zitat hin, oder?
Das stimmt.
Das mit dem Kleinsten nicht zu klein.
Ja, genau. Das ist, ich liebe ja Zitate. Und dieses Zitat, das Kleinste ist nicht zu klein, kommt aus einem viel größeren Zitat, was Bonhoeffer mal gesagt hat. Der gesagt hat, Gott ist so groß, dass für ihn das Kleinste nicht zu klein ist. Ich gucke mal, dass ich das wortgetreu wiedergebe. Also Gott ist so groß, dass ihm das Kleinste nicht zu klein ist. Und das war die erste Tafel der 10 Worte aus dem Gefängnis in Berlin-Tegel, in dem er im Juni, Juli 1944 inhaftiert war.
Krass. Und da hast du dein Buch danach benannt. Wie können wir uns das Buch jetzt vorstellen? Es sind biografische Episoden drin, aber du erzählst ja nicht nur von dir, sondern du erzählst auch von den Menschen, mit denen du es zu tun hattest und hast und deren Geschichten.
Ja, genau. Das ist so wie, man kann das chronologisch wie eine Art Biografie lesen oder man kann das aber auch wie so Kurzgeschichten lesen von Menschen, denen ich begegnet bin, auf ganz unterschiedlichen verrückten Reisen. In Uganda habe ich in Hochsicherheitsgefängnissen gesungen. Ich war mehrere Male in Flüchtlingslagern, habe Menschen besucht, die fliehen mussten. Wir haben selber auch, mein Mann und ich, Menschen aus Syrien und Afghanistan aufgenommen. Und das sind immer wieder, oder eben was du gerade gesagt hast, Menschen, denen ich auf der Straße begegnet bin, deren Namen ich mir dann auch gemerkt habe und deshalb überhaupt auch angefangen habe, ihre Geschichten aufzuschreiben, weil ich mich immer wieder an die Namen erinnert habe, von den Menschen, die ich getroffen habe, mit denen ich zusammen auf der Straße gesessen habe. Ja, mit denen ich dann echt kleine Wunder erlebt habe. Und das finde ich so witzig, weil konnte mich früher nie an Namen erinnern. Und dann dachte ich, wenn du dich jetzt an die Namen erinnerst, dann solltest du über diese Menschen schreiben.
Wow. Wow. Und tatsächlich eben, weil für dich es nicht nur um Musik geht und nicht nur um Kultur, sondern immer auch um den Mensch. Und das merkt man eben durchgängig. Ich habe tatsächlich den Link zu dem Buch auch in die Shownotes hier mitgepackt. Und da gibt es dann auch eine Leseprobe. Also kann man sich dann mal in Ruhe reinlesen. Und genauso findet ihr in den Shownotes auch einen Link zu Spotify, wo ihr euch unter anderem das aktuelle Album von Sarah Among 10.000 anhören könnt. Besser natürlich wäre es noch auf Vinyl. Und das findet ihr auf der Homepage von der Sarah. Sarah, eine Frage an dich habe ich noch. Sie ist schon angeklungen, aber vielleicht noch mal so konzentriert fokussiert. Wer ist Jesus?
Das Licht der Welt, das Brot des Lebens und das umsonst. Also, wenn wir zu ihm kommen, können wir so viel trinken und essen, wie wir hungrig sind. Und wir werden nie wieder hungrig oder durstig sein.
Wow.
Das ist er für mich.
Wow. Vielen Dank dir auch für die Offenheit, Teile deiner Geschichte zu hören. Mehr davon können wir lesen, hören oder auch live erleben, denn mit deinem Buch bist du auch auf Lesetour. Also man kann das Ding auch vor Ort irgendwo erleben und dich sicher auch einladen, um das in Kombination zu machen.
Ja.
Da ist deine Gitarre dann auch mit dabei, nehme ich an, nicht nur das Buch.
Richtig. Nee, ich gehe jetzt wirklich so das ganze Jahr auf Lesetour, auch das nächste Jahr. Das heißt, Lesung und Musik aus dem Kleinsten ist nicht zu klein. Und ich lese natürlich primär, aber ich werde immer wieder auch die Geschichten mit kleinen Liedern untermalen.
Wow, Hammer, hört sich spannend an. Sarah,
Ja.
ich danke dir, war riesig, dich auf diesem Wege endlich mal wieder gesehen zu haben und auch danke für diesen Deep Talk. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich auf unsere nächste Begegnung.
Danke für deine Fragen, lieber Peter. Bis bald.
Und euch wünsche ich ebenso einen wunderschönen Tag noch. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zum nächsten Stadtsgespräch, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Dann lasst doch ein Abo da. Riesig freuen würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung oder auch gerne eine Review oder einen Kommentar auf Spotify. Ihr dürft natürlich auch, wenn es euch gefallen hat, diese Sendung teilen, anderen per Mail verschicken, per WhatsApp, wie auch immer und auch per Social Media. In diesem Sinne, alles Gute, wir hören uns. Bis dennsen. Tschüss.